Bibelheise.
Das Argument, dass diese Diskussion hier sich nur auf die bestimmte Lage der Korinther bezieht, ist nicht stichhaltig, denn der Text weist auf die Teilnahme von Engeln hierbei hin. Was tun denn die Engel hier in diesem Gottesdienst mit Schleier und jenen Frauen, die das Haar nicht schneiden dürfen?
Hallo, wir melden uns wieder mit einem weiteren Abschnitt der Bibelreise und allerlei Erlebnissen auf dem Weg des Glaubens. Es grüßt Sie ganz herzlich Carlos Waldo. Heute geht es hier im 1. Korintherbrief um das 11. Kapitel. Professor Louis Sayong bietet das Thema »Das Verhalten in der Kirche«. Das Ganze ist viel ernster, als es uns vielleicht scheint. Es genügt nicht, Gottesdienste zu besuchen, Lieder zu singen und Beiträge zu leisten. Man muss schon verantwortungsvoll teilnehmen. Wer über seine Gemeinde verärgert oder mit seiner Gruppe unzufrieden ist, muss vielleicht die Gemeinde besser verstehen lernen.
Ja, liebe Hörer, heute haben wir einen Text vor uns, der für die meisten christlichen Gemeinden schwer zu verstehen ist. Er hat schon viel Zweifel hervorgerufen, weil es nicht immer leicht ist, alle seine Einzelheiten zu verstehen. Gleich in Vers 3 heißt es: Ich möchte aber, dass ihr versteht, dass das Haupt eines jeden Mannes Christus ist, und das Haupt der Frau ist der Mann, und das Haupt Christi ist Gott. Jedermann, der mit bedecktem Haupt betet oder prophezeit, verunehrt sein Haupt. Und jede Frau, die mit unbedecktem Haupt betet oder prophezeit, verunehrt ihr Haupt. Denn es ist, als ob sie es kahl geschoren hätte. Wenn die Frau nicht das Haupt bedeckt, soll sie sich auch das Haar abschneiden. Wenn es aber für die Frau schändlich ist, kurzgeschnittenes Haar zu tragen, dann soll sie das Haupt bedecken. Paulus gibt hier der Gemeinde in Korinth Anweisungen über den öffentlichen Gottesdienst, wie man sich im Gottesdienst zu verhalten hat. Unser Thema lautet also das Verhalten in der Kirche. Auf den ersten Blick kommen einem die Aussagen des Apostels hier recht seltsam vor. Wieso ist Gott das Haupt Christi und der Mann das Haupt der Frau? Das Ganze scheint nicht Hand und Fuß zu haben. Wieso ist Christus das Haupt eines jeden Mannes? Wahrscheinlich hat das alles mit Ehre und Vollmacht zu tun. In den bestehenden Rangordnungen ist man sich gegenseitig Achtung schuldig. Christus ist das Haupt des Mannes. Der Mann soll Christus diese Achtung darbringen. Die Frau schuldet diese Achtung dem Mann. Und Christus ist das Beispiel sowohl des Mannes wie der Frau, wenn er sich Gott unterstellt, obwohl er nicht niedriger als Gott ist, denn er ist selbst Gott. Im Hinblick auf die Achtung vor den über uns Stehenden muss das öffentlich in Erscheinung treten. Innerhalb der Ordnung jener Zeit in Korinth verhielt sich eine Frau ohne Kopfbedeckung respektlos oder sogar unzüchtig. Die Kopfbedeckung der Frau war eine gesellschaftliche Anforderung. Beim Mann ist das nicht nötig, denn der Mann wird als Abbild der Herrlichkeit Gottes angesehen, während die Frau die Herrlichkeit des Mannes ist. Daher erklärt Paulus ab Vers 8, denn der Mann stammt nicht von der Frau ab, sondern die Frau vom Mann. Außerdem wurde der Mann nicht um der Frau willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Daher und wegen der Engel soll die Frau ihr Haupt als Zeichen der Achtung bedecken. Es ist klar, dass gegenüber Gott Mann und Frau gleichwertig sind. Aber der Text verweist hier auf die funktionelle, gegenseitige Stellung hin, bei der dem Mann eine Führungsrolle zusteht. Das Argument stammt aus 1. Mose 2, wo es heißt, dass der Mann zuerst geschaffen wurde und dass die Frau nicht nur danach, sondern um des Mannes willen geschaffen wurde. Obwohl dieser ganze Text seltsam klingt, war die öffentliche Anerkennung der Sache wichtig. Und deshalb war dieses Zeichen auf dem Haupt der Frau erforderlich, das hier in 1. Korinther als ein Schleier auftritt, der damals üblich war. Allerdings kann dieser Gedankengang von Paulus eine Ansicht vermitteln, die nicht jener des Apostels entspricht und die dazu führt, dass man meint, der Mann sei der Frau wesentlich überlegen, aber das ist es nicht, was Paulus hier sagt. Um zu klären, dass es nicht darum geht, heißt es weiter im Text: Im Herrn aber ist die Frau nicht unabhängig vom Mann und der Mann ist nicht unabhängig von der Frau. Denn so wie die Frau vom Mann stammt, wird auch der Mann von der Frau geboren. Und alles kommt von Gott. Damit man nun nicht meint, der Mann sei der Frau irgendwie überlegen in seinem Wesen und sich dann für etwas Besseres hält, fügt Paulus hinzu, dass die Frau vom Mann abstammt, also die gleiche Substanz und das gleiche Wesen wie er hat. Und dann erwähnt er noch das Umgekehrte. Ebenso wie die Frau vom Mann abstammt, gibt es auch keinen Mann, der nicht eine Mutter hätte, der also nicht von einer Frau abstamme. In diesem Sinne sind die beiden wesensgleich und gegenseitig voneinander abhängig. Die Frage ist nun, wie sich das in einem öffentlichen Gottesdienst darstellt und wie wir uns in der Kirche verhalten sollen. Richtet ihr selbst. Gehört es sich, dass die Frau mit unbedecktem Haupt Gott anbetet? In jener Umgebung wäre das ein Zeichen von Rebellion, Beleidigung oder sogar Unmoral gewesen. Lehrt etwa nicht die Natur der Dinge selbst, dass es für den Mann schändlich ist, langes Haar zu tragen und dass das lange Haar für die Frau eine Ehre ist? Denn das lange Haar wurde ihr als Hülle gegeben. Wenn sich aber nun jemand darüber streiten will, dann haben wir nicht diese Gewohnheit und ebenso auch nicht die Gemeinde Gottes. Wichtig ist also, dass im öffentlichen Gottesdienst Ordnung herrscht und sich jeder angemessen verhält, ohne Auflehnung und ohne in der Gemeinde gesellschaftlich anstößig zu sein, aber das Prinzip der von Gott erstellten funktionellen Randordnung zu berücksichtigen. Dabei lagen allerdings die Probleme der Korinther nicht nur bei dieser Frage des Schleiers oder der langen Haare für die Frauen. Das Ganze geht noch weiter. Nun ist noch die Rede von Spaltungen in der Gemeinde und Paulus sagt dazu sogar, es ist ja nötig, dass es unter euch Spaltungen gibt und damit klargestellt wird, wer von euch angemessen lebt. Wenn ihr euch versammelt, dann geschieht das nicht, um das Mahl des Herrn zu euch zu nehmen, sondern ein jeder verzehrt sein eigenes Mahl, ohne auf die anderen zu warten. Während nun der eine hungert, berauscht sich der andere. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt jene, die nichts haben? Was soll das? Paulus kann dieses Verhalten nicht gutheißen. Kaum zu glauben, aber die Leute in der Korinthergemeinde wussten sich beim Mahl des Herrn nicht zu benehmen. Einige aßen zu viel, andere bekamen gar nichts und einige, man staune, verließen die Feier des Herrenmahls betrunken. So war also die Ermahnung von Paulus durchaus notwendig. Die Gemeinde musste Anstand lernen. Deshalb beginnt nun Paulus ab Vers 23 zu erklären, was das Mahl des Herrn ist. Er sagt: Der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, nahm das Brot, dankte, brach es und sagte: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut solches zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm Jesus den Kelch, den neuen Bund, durch sein Blut. Jedes Mal, wenn wir von diesem Kelch trinken, verkündigen wir den Tod des Herrn, bis er wiederkommt, und tun das zu seinem Gedächtnis. So erinnert die Feier des Abendmahls an das, was Christus für uns getan hat, und weist auf die kommende Erlösung hin, die sich durch das Werk Christi verwirklichen würde. Ebenso aber, wie es mit dem Verhalten der Frauen geschah, gab es auch hier Verhaltensprobleme unter den Korinthern. Man soll nicht unwürdig das Brot essen oder den Kelch des Herrn trinken. Wer das tut, verschuldigt sich an dem heiligen Leib des Herrn. Deshalb soll jedermann sich prüfen, ob er imstande ist, an dem Mahl teilzunehmen. Wahrscheinlich nahmen auch Ungläubige an dem Mahl teil, weshalb Paulus sagt: Überprüfe, ob du wirklich das bist, was du behauptest, ob du in der Lage bist, daran teilzunehmen. Dabei ging es darum, sich zu prüfen und dann teilzunehmen. Es heißt ja, der Mensch prüfe sich selbst und dann nehme er vom Brot und trinke vom Kelch. Denn wer das tut, ohne den Leib des Herrn zu unterscheiden, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Das ist eine so ernste Sache, dass das Gericht Gottes über die Gemeinde in Korinth gekommen war. Einige waren krank und andere waren aufgrund dieser Fehlhaltung gestorben. Gott hat die Gemeinde gezüchtigt, damit sie nicht mitsamt dem Rest der Welt verdammt würde, sagt Vers 32. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, um nicht mitsamt der Welt verdammt zu werden. Darum, Brüder, wenn ihr euch zumal versammelt, dann wartet einer auf den anderen. Hat jemand Hunger, soll er zu Hause essen, damit nicht eure Versammlung zu eurer Verdammung führt. Über alles Weitere werde ich euch anweisen, wenn ich hinkomme. Liebe Hörer, Paulus möchte hier die Gemeinde anleiten, sich angemessen zu verhalten. Die Frage des Schleiers am Anfang des Kapitels zeigt, wie diese provozierende Haltung, ohne sich um die Folgen zu kümmern, der Gemeinde schadet. Klar soll niemand einfach dahin leben, um den anderen zu gefallen. Wir dürfen aber das Werk Gottes im Leben der Menschen nicht unseren persönlichen Interessen unterstellen. Die Handlung der Frauen in Korinth war kulturell unangemessen und kehrte die Grundsätze um, was Gott unter keinen Umständen gutheißen konnte. Deshalb wurden sie aufgefordert, ihr Verhalten zu ändern. Das Gleiche geschah beim Mahl des Herrn, wobei die anderen und Gott selbst missachtet wurden. Das durfte nicht so bleiben, denn das Mahl des Herrn ist eine sehr ernste Sache. Wenn wir zur Kirche gehen, um an einem Gottesdienst oder einer Feier teilzunehmen, sollten wir uns bewusst machen, dass Gott der Mittelpunkt des Ganzen ist. Da ist Achtung und ein angemessenes Verhalten geboten, denn wir sind dort, um Gott anzubeten.
Gut, weiter geht es mit dem 11. Kapitel des 1. Korintherbriefes. Du hast am Anfang gesagt, dass dieser Text umständlich ist, und das ist er in Tat so. Wollen wir versuchen, ihn zu verstehen? Erstens, es scheint so, dass Paulus den Frauen verbietet, sich das Haar zu schneiden und anordnet, einen Schleier zu tragen. Ist das genau so? Wie sollen wir denn in unserer heutigen Welt damit umgehen?
Also wie gesagt, ist dieser Text wirklich schwierig auszulegen. Sehen wir uns den Text genau an, dann stellen wir fest, dass Paulus tatsächlich den Frauen sagt, dass sie sich nicht die Haare schneiden und dass sie einen Schleier tragen sollen. Das Entscheidende daran ist der Grundsatz, dass es in der Gemeinde eine funktionelle Rangordnung gibt. Anders als die heidnischen Frauen sollten die Christinnen sich der männlichen Führungsrolle im Gottesdienst fügen, so wie es hier dargestellt wird. Und sichtbar wurde das in jener Gesellschaft durch den Schleier gemacht. Im Lauf der Geschichte haben die christlichen Gemeinden verschiedene Strategien angewandt, um diesem Grundsatz zu entsprechen. Einige verwenden zum Beispiel den Schleier wörtlich. Andere wieder halten das Haar selbst für den natürlichen Schleier der Frau und fordern ihn deshalb nicht. Der Text selbst verbietet der Frau nicht, irgendein Teil des Haares zu schneiden. Es heißt nur, dass sie langes Haar tragen soll. Warum aber verlangt dann ein Großteil der christlichen Gemeinden oder Kirchen nicht, dass die Frau langes Haar oder einen Schleier trage? Weil diese Kirchen mit Recht den Standpunkt vertreten, dass diese Dinge heute kein Zeichen für die Anerkennung von Autorität oder eine Unterordnung darstellen. Zur Zeit der Korinther war das sinnvoll, denn die Frau mit kurzem Haar oder ohne Schleier mit den korinthischen Huren verwechselt werden könnte, wie etwa den Tempelhuren der Aphrodite, die kurzes Haar trugen. In unserem heutigen veränderten Zusammenhang müssen wir zwar verstehen, dass das Autoritätsprinzip weiter in der Gemeinde gilt, dass seine Anwendung sich aber anders äußern kann. Wir sollten zwar die verschiedenen christlichen Traditionen achten, denn eine jede versucht damit, Gott zu gefallen und auf diese Weise einer biblischen Anordnung Folge zu leisten. Wir dürfen aber nicht verlangen, dass jedermann diesen Text buchstäblich befolgt, da er heute gewiss nicht das Gleiche bedeutet wie ursprünglich.
Gut, manchen stehen inzwischen die Haare zu Berge. Und was bedeutet nun eigentlich funktionelle Hierarchie? Du hast nun schon mehrmals diesen Ausdruck hier gebraucht. Der Text scheint sogar die Frau niedriger als den Mann einzustufen. Wird hier etwa eine Art Chauvinismus vertreten?
Ja, hier gilt es aufzupassen. Wichtig ist festzustellen, dass laut der Bibel der Mann das Haupt der Familie ist. Die männliche Führungsrolle wird in der Gemeinde klar vertreten. Dabei kann dieses Argument, dass der Mann zuerst geschaffen wurde, dazu führen, dass jemand meint, der Mann sei besser als die Frau. Das ist es aber nicht, was der Text hier andeutet. Es geht hier um die Verschiedenheit der Rollen. Es ist doch zum Beispiel leicht zu verstehen, dass mich etwa ein Verkehrspolizist unterwegs abstoppen kann und meine Papiere sehen will. So ein Polizist ist kein höherer Mensch als ich, aber unter jenen Umständen gilt er als Autorität und ich habe das zu achten. Ebenso ist der Mann grundsätzlich der Frau gleich. Aber rein funktionell, also in den Aufgaben, besteht eine Rangordnung, so wie sich Christus Gott unterstellt und doch ebenso Gott ist. Das bedeutet also nicht, dass die Frau an sich untergeordnet ist. Es bedeutet, dass die Führerschaft zu Hause und in der Gemeinde als eine von Gott bestimmte Rolle mit ihren Vorrechten und Verantwortungen dem Mann zugeteilt ist. 1. Korinther 11 lehrt das eindeutig.
Deine Erklärung ist soweit verständlich und scheint auch der Kultur zu entsprechen. Vers 10 sagt aber, dass der Schleier der Engel wegen zu tragen ist. Was hat das zu bedeuten? Werden wir etwa überwacht?
Ja, siehst du, wie umständlich das ist? Darum überzeugt das Argument nicht, dass es hier rein um das kulturelle Umfeld geht und sich nur auf die Bräuche der Korinther bezieht. Denn der Text beteiligt hier Engel an der Sache. Was haben nun die Engel in diesem Gottesdienst zu suchen, in welchem die Frauen einen Schleier tragen und nicht das Haar schneiden dürfen? Also es gibt zwei mögliche gute Erklärungen dafür. Die erste ist, dass die Engel an den Gottesdiensten teilnehmen und dort anwesend sind, selbst wenn wir sie nicht wahrnehmen. Und dass diese Engel gegenüber diesem respektlosen und überheblichen Gebaren der Gläubigen, diese Verweltlichung der Gemeinde, den Gottesdienst verlassen würden. Die zweite Möglichkeit ist, dass die Sünde, welche die Engelwelt selbst geschädigt hat, die der Verachtung und Beleidigung Gottes ist. Was war denn die Sünde Satans? Die Engel fielen doch eben gerade, weil sie Gott gleich sein wollten, weil sie die Einschränkung ihrer Rolle nicht akzeptiert haben. So würden also jene aufsässigen Engel, die doch erfahren hatten, dass diese Aufsässigkeit ungut ist, sich am Verhalten der Gemeinde in Korinth stoßen. Es kann durchaus sein, dass eine dieser beiden Möglichkeiten hinter dem steht, was Paulus hier sagt.
Was sollten denn wohl diese aufsässigen Engel von dem hier beschriebenen Abendmahl gehalten haben? Übrigens, was ist denn nun eigentlich das Abendmahl? Wie ist die Mahlfeier der damaligen Zeit zu verstehen? Und wie sollten wir es heute feiern?
Zunächst müssen wir klarstellen, dass Abendmahl und Herrenmahl das Gleiche sind. Es ist die gleiche Feier und wir haben einige Freiheit im Christentum, darüber zu reden. Es gibt im christlichen Glauben Themen, die fraglos klar und absolut sind. Über andere wiederum kann es Meinungsverschiedenheiten geben, weil die Bibeltexte selbst eine freiere Auslegung zulassen. So ist das Herrenmahl oder Abendmahl für manche ein Gnadenmittel, das den Menschen geistlich segnet. Für andere ist es einfach nur ein Symbol und enthält in sich selbst keinerlei geistlichen Segen. Manche betonen, dass in dieser Zeremonie Christus selbst deutlich gegenwärtig ist, was als mystische Anwesenheit bezeichnet wird. Andere wieder sagen, dass diese Anwesenheit Christi schlicht geistlich ist und wieder andere halten es nur für ein Symbol, bei dem es keine besondere Anwesenheit gibt. Es sei nur eine Gedenkfeier. Wie auch immer, sollte man die Bedeutung des Abendmahls nicht geringschätzen. Und eben das taten die Korinther. Man sollte es auch nicht übermäßig mystifizieren. Manche meinen sogar, dass der Weinkelch buchstäblich das Blut Christi sei, und betonen, dass sich das Brot tatsächlich in den Leib Christi verwandelt. Diese Lehre stammt aber nicht aus dem Neuen Testament. Was dort steht, ist, dass das Mahl von Christus selbst zum Gedächtnis an ihn eingeführt wurde. Üblicherweise feiern die christlichen Gemeinden das Mahl mindestens einmal im Monat zum Gedenken an das, was Christus für uns getan hat und in der Hoffnung seiner Wiederkunft am Ende der Zeiten. Das Mahl ist eine Bestätigung unserer Verbindung mit Christus. Wenn wir getauft werden, dann bezeichnet die Taufe den Beginn dieser Bindung durch den Glauben. Das Mahl veranschaulicht, dass sie fortbesteht, sie bestätigt unsere Bindung an Christus.
Ich möchte dieses Mahl der Korinther aber noch etwas besser verstehen. Warum hinterließen es einige mit vollem Herzen, andere mit vollem Bauch und noch andere betrunken. Wie soll man eine Gemeinde mit so einem Mahl verstehen?
Nun, hier fällt Folgendes auf. Wir sind heute an ein anderes geartetes Mahl gewöhnt, mit kleinen Bechern, Brotbrocken, alles ganz klein. Man hat es unserer Kultur angepasst. In biblischen Zeiten aber war es eine regelrechte Mahlzeit, bei der man gemeinsam aß. Brot und Wein waren also in viel größeren Mengen dabei. Und da sie auch echten Wein tranken, wie wir ihn auch heute kennen, übertrieben es manche und betranken sich. Paulus tadelt dieses Verhalten und stellt klar, dass so etwas vollkommen falsch war.
Nun meine letzte Frage, und zwar über Vers 11 aus dem 11. Kapitel. Wenn ich nun das Mahl in sündigem Zustand zu mir nehme, laufe ich dann Gefahr, krank zu werden oder sogar zu sterben? Wie soll ich damit umgehen, wenn das so ist?
Wie viele Leute sind wohl im Blick auf so etwas verängstigt? Sicher ist das eine ernste Sache, aber wir müssen dabei verstehen, was dort in der Gemeinde in Korinth geschah. Die große Sünde jener Korinther war, den Leib des Herrn nicht zu unterscheiden. Wahrscheinlich meint Paulus dabei eine Spaltung in der Gemeinde und dass sie sich am Mahl beteiligten, ohne sich darum zu kümmern, worum es dabei geht. Andere meinen, es sei ein Hinweis auf die Anwesenheit von unbekehrten Leuten dort, die am Mahl teilnehmen, als ob das gar nichts Außergewöhnliches wäre. Auf jeden Fall hat das nichts damit zu tun, ob man sich mitten in der Woche im Verkehr gestritten hat, um dann am Sonntag nicht am Mahl teilzunehmen, weil man versagt hat. Wir versagen oft und immer wieder. Darum die Anweisung: Prüf dich und dann nimm teil. Niemand sollte sich fürchten, einmal des Herrn teilzunehmen, als ob das etwas ganz Gewaltiges wäre. Man sollte sich aber dabei gewissenhaft und respektvoll verhalten und sich bewusst sein, dass ein Gotteskind bei ernsten Angelegenheiten durchaus gemaßregelt werden kann. Sogar, jawohl, durch Krankheit oder sogar den Tod.
Gut, um nun diesen ganzen Unterricht besser zu verdauen, lasst uns zur Anwendung kommen.
Heute hat die Bibelreise durch das 11. Kapitel des 1. Korintherbriefes geführt. Das Thema war unser Verhalten in der Gemeinde. Im ersten Teil des Kapitels ging es um die Aufsässigkeit der Frauen im Gottesdienst. Danach kam die respektlose Haltung der Korinther beim Abendmahl. So war es, liebe Hörer. Den Korinthern fiel es schwer, sich in der Gemeinde anständig zu verhalten und zu verstehen, wie wir Gott anbeten sollen. Deshalb bitte Achtung, im Gottesdienst möchten viele hervortreten, gesehen werden und sogar streiten. Dabei geht es doch auf jeden Fall darum, Gott anzubeten.
Liebe Hörer, nun leider ist die Bibelreise für heute wieder einmal zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal wieder an diesem Sender zur gleichen Uhrzeit.